herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Alles Glauben, dem Podcast von Professor und Jesuit Felix Körner und mir, Johanna Tann, der nicht verlangt, alles zu glauben. Wir sind heute teilweise in Berlin an der Humboldt-Universität am Institut für katholische Theologie. Ich bin nicht in Berlin, ich bin weiterhin in Boston, aber Sie, Professor Körner, Sie sind wieder in Berlin.
Ja, genau. Also bei mir ist es ja nicht so interessant, aber ich bin also nach einem sehr schönen Aufenthalt in der Türkei, wo ich auch an der Theologischen Fakultät ein paar Vorlesungen gehalten habe und mit den wenigen Christinnen und Christen Gottesdienst gefeiert habe, bin ich jetzt wieder in der Uni und heute war auch die erste Vorlesung mit muslimischem Kollegen zusammen, den viele kennen, Mansur Doğan, über die Paradoxe des Glaubens. Und wir zwei haben auch schon richtig miteinander diskutiert und war eine sehr schöne Veranstaltung. Und jetzt freue ich mich sehr, dass wir hier unsere nächste Folge haben. Aber bevor wir unseren Gast hereinbitten, würde ich Sie echt nochmal fragen, Sie sind jetzt wieder in Boston, aber Sie waren vorher auch weg, oder?
Ja, genau. Ich war für ein verlängertes Wochenende in Washington, D.C. und habe da tatsächlich die Schulfreunde von meiner Mutter besucht. Die hatten zusammen griechisch LK am Kenesis-Kolleg. Und das ist echt ganz witzig, weil das Kenesis-Kolleg ist ja der Ort, wo Professor Körner wohnt und wo ich auch mein Abitur gemacht habe. Und genau, das war sehr schön. Ich habe die Familie besucht und es ist doch immer was anderes, wenn man eine Stadt mit Menschen kennenlernt, die dort wohnen, als wenn man da nur als Tourist rumläuft. Und ja, genau, war genau am Weißen Haus an dem Tag, wo der Papst und Trump sich ja in den Diskurs gegangen sind. Hoffen wir, dass er produktiv wird. Genau.
Heute geht es um eine Frage, die wahrscheinlich so ziemlich allen bekannt ist. Glauben oder Denken? Glauben oder Wissen? Religion oder Wissenschaft? Passt das irgendwie zusammen, der Glaube und die Vernunft? Kann ich an Gott glauben und gleichzeitig wissenschaftlich denken? Oder muss ich mich irgendwann entscheiden? Ist das ein Zusammenspiel oder ist das ein Zusammenprall?
Alles im Gespräch.
Heute sprechen wir mit Professor Amir Ziri. Und Professor Amir Ziri ist Direktor des Schweizerischen Zentrums für Islam und Gesellschaft an der Universität in Fribourg. Und dort ist er Professor für islamische Studien. Professor Ziri wurde 1984 in Tunis geboren und ist in Bonn aufgewachsen, hat dort studiert, Islamwissenschaften. Und hatte dann einige Stationen, unter anderem in Erfurt und auch Münster. Und in Münster hat er 2015 in islamischer Theologie promoviert. Und dann wurde er bereits 2017 auf die Professur in Fribourg berufen.
Genau. Und der Kollege Amir Ziri forscht zur islamischen Theologie und Ideengeschichte und legt einen besonderen Fokus auf die Frage, wie die klassischen Denktraditionen heute in den Herausforderungen und Fragen der Gegenwart sich neu erschließen lassen. Da geht es natürlich dann vor allem um das Spannungsfeld Offenbarung, Vernunft und gesellschaftlichem Wandel. Also klasse, lieber Herr Kollege Ziri, dass Sie sich Zeit nehmen und dass wir heute miteinander sprechen können.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch über dieses Gespräch.
Ja, wir dachten, wir fangen vielleicht mal auch ein bisschen persönlich an. Und deswegen wäre unsere erste Frage an Sie, Professor Ziri. Würden Sie sagen, Glaube und wissenschaftliches Denken passen für Sie persönlich ganz selbstverständlich zusammen? Oder mussten Sie sich dieses Zusammenspiel irgendwie erst erarbeiten? Und wenn ja, was war in diesem Prozess, das Zusammenspiel zu erarbeiten, besonders wichtig oder was hat Sie da geprägt?
Vielen Dank, das ist eine spannende Frage. Ich fange direkt an zu überlegen und zu rattern. Ja, also ich denke, für mich persönlich war es nie ein Konflikt oder eine Spannung, die sich da aufgetan hat. Aber ich denke auch, weil ich immer genau wusste, was ich wozu brauche und in welchem Rahmen ich was tue und was ich wovon auch zu erwarten habe. Das heißt, also für mich persönlich war es nie spannungsgeladen oder konfliktgeladen. Also eher im Gegenteil, es war immer ein sehr natürlicher Prozess während des Studiums, aber eigentlich immer schon während der akademischen Auseinandersetzung mit Religion, mit Islam. Und andererseits, ich kann gut verstehen, dass es bestimmte Menschen gibt, für die das ein Konflikt ist, die sich also das Zusammenwirken von Glauben und Wissenschaft erst erarbeiten müssen, weil es tatsächlich gewisse Schnittmengen gibt, wo eine natürliche Spannung auch existieren kann oder existiert. Und von daher, also ich kann es sozusagen nachvollziehen, intellektuell, aber so persönlich war es nie etwas, was mich sehr stark selber bewegt hat.
Jetzt sind wir drei, Frau Tannen, Sie, Herr Ziri und ich, ja, an der Uni tätig als Theologen, Theologinnen. Und wahrscheinlich kennen auch Sie die Frage von Menschen aus den anderen Fakultäten, Fächern: Soll es denn an einer modernen Universität überhaupt Theologie geben? Das ist doch keine Wissenschaft. Ja? Also Vernunft, Erkenntnis, Methode, all das komme doch in der Theologie gar nicht so richtig zum Zuge. Also wie gehen Sie damit um? Oder ist das für Sie eigentlich inzwischen längst geklärt und alle sagen, Theologie muss es unbedingt geben, weil das die Grundwissenschaft ist? Oder wie? Also Theologie als Wissenschaft, das ist wirklich so eine Frage, die wir Ihnen unbedingt stellen wollten. Deswegen, was sagen
ja.
Sie da?
Ja, es ist schon eine Herausforderung für Universitäten. Also gerade jetzt hört man immer wieder über rückläufige Studierendenzahlen, auch in den theologischen Fakultäten, auch in der islamischen Theologie gibt es eine gewisse Bereinigung in den Studierendenzahlen. Ich würde eher sagen, es ist fast eher eine organisatorische, vielleicht auch bildungspolitische Frage, auch ein Stück weit, weil es auch darum geht, also wozu bildet man aus? Und ich habe den Eindruck, dass Theologie als Beruf immer weniger relevant wird. Auf der anderen Seite Theologie als Materie, als Fragestellung, die man sich im Leben stellt, warum, wieso, was ist moralisches Handeln, was ist ethisches Handeln, all diese existenziellen ethischen Fragen, die bestehen nach wie vor sehr, sehr stark. Also ich würde sagen, also eine Seite davon ist diese vielleicht so universitätsorganisatorische Ebene, die bildungspolitische Ebene, aber es gibt natürlich auch eine sehr sachliche Ebene, eine sehr konkrete Ebene, die Frage, was kann Theologie eigentlich als Wissenschaft leisten? Ich würde auf jeden Fall sagen, ja, Theologie ist eine Wissenschaft, soweit so gut. Man muss dann differenzieren, wie man das so oft tut. Und das ist ja irgendwie auch ein Zeichen davon, dass wir als Theologinnen auch differenzieren können. Wenn man historisch schaut, die Universität kommt historisch aus den theologischen Lehrhäusern, aus den Akademien. Auch konzeptionell gibt es eine gewisse Kontinuität. Und am Ende ist es natürlich dann noch die Frage, wie wird Wissenschaft definiert? Wenn eine relativ allgemeine Definition ist, Wissenschaft ist die systematische und kontinuierliche Auseinandersetzung mit einer Fragestellung. Und dann würde man schon relativ schnell sagen, ja, also klar ist das auch Theologie. Wenn es dann darum geht, bestimmte Vorstellungen von Wissenschaft zu diskutieren, also sogenannte Wissenschaftsparadigmen, die sich auch im Laufe der Zeit ändern können, dann entsteht eben diese natürliche Spannung, von der ich gesprochen habe, dass es einfach bestimmte Unterschiede im Hinblick darauf gibt, zu wem wird gesprochen. Spreche ich jetzt zum Beispiel zu einer Gemeinde oder einer Gemeinschaft von Gläubigen oder spreche ich zu einer Gemeinschaft von Akademikerinnen und Wissenschaftlerinnen? Wie spreche ich? Spreche ich im Modus des, also dass etwas so ist oder dass etwas so sein soll? Geht es darum, oder gibt es ein Primat des Gehorsams vor der Vernunft oder bedeutet Vernunft und religiöses Leben, religiöse Tradition, religiöse Autorität, ist das für mich gleichwertig. Also es gibt schon eine gewisse Schnittmengen, wo auch eine gewisse Spannung auftritt, würde ich sagen, die auch legitim ist. Aber ich würde es eben nicht so weit treiben zu sagen, dass es so weit geht, dass man die Wissenschaftlichkeit der Theologie als solche in Frage stellt. Was historisch einfach passiert ist und was man anerkennen muss, ist, dass der Anspruch von Theologie, die Welt erklären zu können, ab dem 19. Jahrhundert einfach nicht mehr so gegeben ist und dass die Wissenschaft als neues Feld, als neue Organisationsform, auch als neue epistemologische Einheit diesen Anspruch nun für sich reklamiert und damit den Anspruch der Theologie sehr, sehr stark marginalisiert, abdrängt. Wissenschaft ist heute die erste Erklärungsform oder die erste Form, wo wir uns nach Erklärungen orientieren. Und Theologie findet daneben auch statt, aber es hat nicht mehr diesen ersten primären Anspruch, die sie noch über Jahrhunderte gehabt hat.
Ich komme jetzt wirklich ziemlich direkt aus der Eröffnung des Semesters. Und die Studis haben sich auch erst vorgestellt. Eine Studentin sagt, sie ist Amerikanistin und möchte jetzt auch mal einen theologischen Kurs belegen, weil sie es einfach interessiert. Und ich kann das auch gerade im Moment sehr gut nachvollziehen, wenn man Amerikanistik studiert, dass man was von den Religionen verstehen will. Aber die kommt ja nun wirklich total von außen. Und ich versuche dann auch so ein bisschen zu erklären, was wir in der Theologie eigentlich machen, also was unsere Methoden sind. Und ich unterscheide dann, einerseits gibt es ja das Argumentative, da gehen wir eigentlich so vor wie in der Philosophie. Dann gibt es das, wir übersetzen alte Dinge in neue Denkmuster, das Hermeneutische, das Verstehende, ja. Dann natürlich ganz stark die Philologie, also wir beschäftigen uns mit Dingen in ganz fremden Sprachen und wollen einfach auch diese Sprachen erkunden und über die Sprache die Inhalte erkunden. Und na, dann gibt es noch ein paar andere Disziplinen, aber also so dieses Argument oder Begründungssuche über Argumente und Übersetzungsvorgänge, das ist eigentlich für mich so das Grundsätzliche. Wie würden Sie ihn beschreiben, wenn man jetzt so eine Hörerin von außen kommend hat, was sind die theologische Methode für Sie oder für Ihre Disziplin islamische Theologie?
Ja, ich denke, ich sehe das ganz ähnlich. Philologie, Literatur, Diskurs, historische Kritik zum Beispiel auch, also Hermeneutik. Es geht ja im Grunde genommen immer wieder um die Frage der Übersetzung in einem also sehr weiten Sinne begriffen, der Übersetzung von bestimmten Vorstellungen, Ideen, Konzepten, Werten, Übertragung, Anpassung, Transformation. Es braucht dann dafür eben auch sehr unterschiedliche methodische Zugänge. Und ich finde, auf der anderen Seite gibt es manchmal einen Komplex seitens der Theologien oder der Theologie als Disziplin, dass man Angst hat, nicht mit so einer ganz klaren Methodik kommen zu können, wie etwa in den Naturwissenschaften. Und ich denke, das ist falsch oder das macht wenig Sinn, weil wir einfach von ganz anderen Erkenntniszielen, Fragestellungen ausgehen. Und ich glaube, man sollte verhindern, dass man aus so einem Komplex heraus dann annimmt, dass man mit einem ganz klar definierten methodischen Repertoire, so wie bei den Naturwissenschaften, Theologie betreiben kann. Und das sieht man ja auch an anderen Sozial- und Geisteswissenschaften, dass das methodische Repertoire je nach Fragestellung wechselt und die wichtigste Kohärenz, Stimmigkeit in der Methodik ist die zwischen Fragestellung und anzuwendender Herangehensweise. Nicht, dass man eine bestimmte Methodik für ein und allemal für die Theologie determiniert, bestimmt und dann glaubt, dass man damit alle Fragen der Theologie lösen kann. Also Ich denke, es ist, es braucht diese Vielfältigkeit der methodischen Zugänge. Das ist ganz natürlich und es gibt also auch keinen Grund, sich da irgendwie davor zu verstecken.
Und vielen Dank, dass Sie eben auch noch die Geschichte ergänzt haben. Das war nämlich in meiner in meinem ersten Versuch zu erklären, wie wir vorgehen, noch gar nicht erwähnt. Also vielen Dank.
Ich habe jetzt noch mal eine Frage. Ich bin ja katholische Theologin und ich frage mich jetzt mit dem Blick auf den Islam, wie ist es dort? Also welche Rolle hat die Vernunft im islamischen Denken historisch gespielt und wie wird sie heute in der islamischen Theologie verstanden? Also gibt es irgendwie eine bestimmte Epoche, wo es da einen Konflikt gab zwischen Glaube und Vernunft in der Geschichte oder genau?
Ja, also ich fange mal mit dem ersten Teil der Frage an und dann müssen wir vielleicht nochmal bei dem zweiten Teil, wie das heute ist, nochmal neu ansetzen. Wie war es historisch? Genau, ich denke, was man grundsätzlich sagen kann, was man in vielen Werken wiederfindet, von muslimischen Stimmen, Intellektuellen, die sich mit dieser Frage des Verhältnisses von Vernunft und Glauben auseinandersetzen, ist, dass die sagen, in der Regel besteht kein Konflikt. Und das ist, denke ich, schon eine spannende Ausgangslage. Die meisten Theologen, selbst die Theologen, die sich eher einer orthodoxen Gemeintheologie verschreiben, sehen erstmal grundsätzlich keinen Konflikt zwischen Vernunft und Glauben. Also sprechen sogar im Gegenteil davon, dass die Vernunft den Glauben unterstützt oder dass es eine Einheit von Vernunft und Glauben gibt. Und das ist also auch in den großen theologischen Schulen Aschari und Maturidi so verbirgt. Maturidi sagt zum Beispiel, wenn Gott uns nicht den Intellekt geschenkt hätte oder ja, wenn Gott nicht wollte, dass wir uns vernunftbegabt mit Religion auseinandersetzen, warum hat er uns dann den Intellekt geschenkt? Das ist also das ist schon, glaube ich, interessant. Es gibt also diese Vorstellung der Einheit von Glaube und Verstand. Interessanterweise auch immer verbunden nochmal mit einem dritten Element und zwar dem des Handelns. Also es ist so etwas wie so eine, trinitarische Einheit oder dreigliedrige Einheit. Also das Wissen, Vernunft und Handeln also miteinander zusammenhängen. Und tatsächlich, ich denke, wenn man das auch geistesgeschichtlich, religionsgeschichtlich oder auch sozial historisch schaut, also es gab sehr wenig Konflikte, die belegt sind, wo es um sozusagen Konflikte, handfeste Konflikte zwischen Theologie und Naturwissenschaft zum Beispiel gegeben hat, dass naturwissenschaftliches Betreiben theologisch kritisiert wurde, verfolgt wurde, reglementiert wurde. Im Gegenteil, es gibt also sehr, sehr viele muslimische Naturwissenschaftler in der Physik, in der Chemie, in der Mathematik, die sowohl auf dem Feld der Theologie als auch auf dem Feld der Naturwissenschaften reüssiert haben. Was es interessanterweise gibt, ist der Konflikt, quasi die Spannung zwischen den Theologien, also zwischen verschiedenen theologischen Schulen. Und diese Spannungen sind also auch gar nicht so klein, sondern eben enorm. Und da kann man eben schon sagen, dass in der Frage, was die Funktion und was die Rolle der Vernunft ist, da schon große Abweichungen gibt. Also wenn wir ausgehen von der Kalamwissenschaft, die relativ, gemäßigt gewesen ist gegenüber dem Vernunftgebrauch, das also bestätigt hat, bejaht hat, gesagt, Vernunft kann die Theologie unterstützen, nähren, anreichern und so weiter. Über die Philosophie, die sozusagen noch enthusiastischer gegenüber der Vernunft gewesen sind und in einem rationalistischen Sinne sogar das Primat der Vernunft artikuliert haben, bis zu einem muslimischen Freigeistertum, die also explizit rationalistisch und antitraditionell gewesen sind. Und dann gibt es eine andere Strömung und eine andere Richtung, die also eher traditionell bis zu traditionalistisch eingestellt sind, die den Zweck der Vernunft sehr, sehr stark eingrenzen auf eine Unterstützung des offenbarten Textes. Also es geht sehr, sehr viel um Texttreue. Und die Aufgabe der Vernunft ist sozusagen die Unterstützung der Herausarbeitung der Interpretation aus dem Text. Und darauf wird die Vernunft dann auch sehr, sehr stark beschränkt. Es gibt vielleicht, ich möchte es einmal noch konkret machen. Es gab in der Frage zum Beispiel der Exegese einen großen Konflikt zwischen denjenigen, die gesagt haben, metaphorische Deutungen sind erlaubt, bis hin so zu verpflichtend, und denjenigen, die gesagt haben, nein, es darf keine metaphorische Exegese geben, sondern man muss den Text so verstehen, wie er so ist, aber eben nicht metaphorisch. Das hat sich entzündet, ich führe kurz aus und dann können wir nochmal diskutieren.
Ja.
Ja, an dieser Frage, einfach um das Beispiel noch zu geben, Gott, also im Koran gibt es einen Vers, wo es lautet, Gott fährt nieder auf seinen Thron. Und dieses Niederfahren auf seinen Thron führt eben jetzt zu einer Diskussion. Ist das metaphorisch zu verstehen? Das heißt, kann ich zum Beispiel sagen, es ist eine Form der Darstellung der Nähe Gottes zu seiner Schöpfung oder eine Gnade oder eine Güte? Also kann ich das überhaupt metaphorisch deuten? Und da würde ein Großteil der rational argumentierenden Theologen sagen, ja, das ist metaphorisch zu deuten, man muss es sogar metaphorisch deuten. Und es gibt traditionelle Theologen, die das ablehnen, die metaphorische Deutung, und die Texttreue in den Vordergrund stellen. Sie sagen, man muss sich hier einer metaphorischen Deutung enthalten, weil man damit den Text korrumpiert. Und Malik ibn Anas, ein Rechtsschulbegründer des Malikismus, der 795 gestorben ist, hat das sozusagen nochmal in einem Slogan eingepackt. Er sagte, das Niederfahren auf den Thron ist bekannt. Wie das geschieht, das wissen wir nicht. Der Glaube daran ist verpflichtend. Und das Fragen nach dem Wie ist Ketzerei. Und dieser Slogan, der sich also Mitte des 9. Jahrhundert gebildet hat, durch Anas ibn Malik, der dann nochmal verfestigt wurde im Hanbalismus, der ist sozusagen die vernunftkritische Komponente innerhalb der islamischen Geistesgeschichte, der sich als Ideenstrang über Ibn Taymiyyah, über den Wahhabismus bis heute auch so durchgehalten hat.
Ja, war schon. Ich hätte Sie auch nur nachgefragt nach einem Beispiel, was heißt Text, was heißt Metapher? Ja. Und jetzt haben Sie es erklärt. Text heißt ja, Koran, super. Und Metapher heißt sprachliches Bild. Ja, danke, super. Frau Tanz, ich glaube, ja. Sie wollen was nachfragen.
Genau, vielen Dank. Das war eine sehr hilfreiche Erklärung. Ich habe jetzt noch eine Frage, wie das jetzt heute ist. Also Sie meinten, dass sozusagen diese traditionalistische, sehr texttreue Deutung, die über diesen Slogan durch die Zeit so ein bisschen weitergegeben wurde, zum Beispiel in Wahhabismus, haben Sie jetzt gesagt, ist die heute noch sehr präsent, oder gibt es sozusagen Strömungen und Denker, die sich immer wieder auf die berufen? Genau, also das wäre sozusagen der zweite Teil der Frage, wie ist es heute?
Ja, ich denke, das Feld zeichnet sich ungefähr auch in dieser Breite. Also es gibt einmal quasi die traditionell bis hin zu traditionalistische Denkrichtung, die sich in der Gemeintheologie verankert hat, aber teilweise auch in universitärer Theologie, je nach Gesellschaft und Land, die eben nach wie vor sehr vernunftskeptisch ist und die Rolle der Vernunft wirklich auf die Auslegung des Textes beschränkt. Und in dem Moment, wo ein Konflikt auch sich nur leicht anbahnt zwischen Vernunft und Texttreue, ist ganz klar, die Vernunft verlässt das Feld.
Auf den zweiten Rang.
Geht auf den zweiten Rang, und die Texttreue hält vor. Das nennt man Fideismus. Und man würde sozusagen, epistemologisch würde man quasi davon ausgehen, dass es eine Eigengesetzlichkeit des Glaubens als epistemisches System gibt. Und also das wird durchgehalten, wie gesagt, und existiert auch bis heute an verschiedenen Universitäten, in der Literatur, in der Fachliteratur, aber auch vor allem sehr, sehr stark in der Gemeintheorie. Gemeintheologie meine ich eigentlich so Basistheologie oder Allgemeintheologie. Und dann gibt es einen zweiten großen Teil von auch durchaus orthodoxen muslimischen Gelehrten, die sozusagen in der Fortführung dieser ascharitischen und maturidischen Tradition die Komptabilität, Vereinbarkeit von Vernunft und Glauben nach wie vor preisen. Man würde sagen, theologischer Evidenzialismus. Also man bestätigt die Möglichkeit, dass Vernunft etwas beitragen kann zum theologischen Verständnis. Das steckt also in diesem Wort Evidenz. Aber man rahmt es also auch nochmal theologisch, indem man von bestimmten Prämissen ausgeht, beispielsweise, dass es einen Gott gibt, dass dieser Gott sich offenbaren kann, dass diese Offenbarung den Menschen erreichen kann, dass Prophetie möglich ist und so weiter und so fort. Diese Strömung würde sich auch mit religionskritischen Fragen auseinandersetzen, die Hinterfragung all dessen, was ich gesagt habe, dass es keinen Gott gibt, dass es keine Prophetie gibt und so weiter. Aber sie würde sich stark immer noch in einer Abwehr dieser Religionskritik verstehen, in einer Haltung der Abwehr verstehen. Und dann gibt es, denke ich, noch einen dritten Strang, der sozusagen, also ich würde nicht sagen von Vernunft euphorisch, aber doch also rationalistisch in dem Sinne ist, dass Rationalismus, also das Vernunft, das Primat auch im heutigen, gegenwärtigen theologischen Denken sein sollte. Manchmal bezeichnet sich die Gruppe oder wird die Gruppe dann auch oder dieser Kontext bezeichnet als Neomortasilismus. Genau, und da geht es wirklich stark darum, rationalistisch zu deuten, zu erklären und alles, was das Verständnis sehr, sehr stark verengt auf einen Text oder auf eine bestimmte Schule oder eine bestimmte Figur kritisch zu hinterfragen.
Ich wollte noch kurz ein Wort erklären, vielleicht für die Hörer, die noch nicht so tief in theologischen Diskursen sind, und zwar epistemologisch. Die Epistemologie ist die Lehre vom Wissen, könnte man eigentlich sagen. Also es geht da sozusagen um Erkenntnistheorie. Vielleicht, genau, wollte ich nochmal erklären. Aber Professor Felix Körner, Sie hatten auch, glaube ich, noch,
ja, auch so genau,
eine Nachfrage.
Ganz genau, danke. Und zwar, Sie haben jetzt mehrfach, lieber Herr Ziri, die Formulierung texttreu, Texttreue verwendet. Und ich stoß mich ein bisschen daran, weil ich denke, diejenigen, die wortwörtlich und ohne ein Verständnis für sprachliche Bilder lesen, die sind doch dem Text eigentlich gar nicht treu. Im Text, im Koran, findet sich doch auch über Gott, niemand ist ihm gleich. Also die Unvergleichlichkeit. Und wenn dann eben solche Ausdrücke wie die Hand Gottes oder der Thron Gottes dann plötzlich doch so menschengleich verstanden wird, dann ist man meines Erachtens sogar dem Text weniger treu, als wenn ich sage, nun ja, das ist halt eine Weise, mit Bildern von dem Unbegreiflichen zu reden und diese Bilder müssen wir anders verstehen als wortwörtlich.
Ja, absolut. Ich glaube, Sie haben sozusagen die rationalistische Kritik an dieser Positionierung im Grunde genommen formuliert, die genau darin besteht, zu sagen, also die Annahme, dass es möglich sei, also sich rauszunehmen als verstehendes Subjekt aus dem Text heraus, die ist im Grunde genommen unrealistisch. Also nehmen wir nochmal dieses Beispiel, die Hand Gottes ist auf der Hand der Gläubigen. Die metaphorische Deutung würde eben sagen, das ist die Gunst und Gnade Gottes, die mit den Gläubigen ist. Die traditionalistische, zum Beispiel hanbalitische in weiten Teilen Deutung würde sagen, nein, wir dürfen das gar nicht sagen, weil das der Text so nicht sagt, sondern wir verstehen den Text so, wie er ist. Das ist tatsächlich so eine Formulierung. Wir nehmen den Text so, wie er ist, und wir verstehen den Text so, wie er zu verstehen ist. Aber es erklärt eben tatsächlich nicht de facto, wie er zu verstehen ist. Ja, und das ist, glaube ich, dieser große Widerspruch, der den Hanbaliten auch immer wieder entgegengehalten wurde, der nächste Schritt quasi in der hannibalitischen Abwehr ist dann sozusagen zu sagen, wir sagen das ja gar nicht als menschliche Subjekte, sondern wir geben nur Gottes Worte so wieder, wie er sie offenbart oder wie die Gottheit sie offenbart hat. Aber selbst das kann man eben sehr, sehr schnell dekonstruieren, weil es gibt sozusagen, also es gibt keine Rezeption des Gotteswortes außerhalb des menschlichen Subjektes. Also wir sind immer in einer bestimmten Zeit, wir sind immer in einer bestimmten Situation, wir sind immer geprägt von biografischen Erfahrungen. Und ich denke, das ist der inhaltliche Kritikpunkt, der diese Position, diese hannibalitische Position eben auch sehr, sehr berechtigt in Zweifel zieht. Wie stark diese Kritik quasi mehrheitsfähig wahrgenommen, angenommen wird. Ich denke, das ist dann wieder nicht so einfach. Es gibt eine teilweise fast schon elitistische oder anti-intellektuelle Bewegung auch, die sich dann zusammentut mit dieser bestimmten Form der Vernunftskepsis. Wo dann noch vorgehalten wird, also man darf auch gar nicht so viel fragen. Wenn Vernunft dazu führt, dass man viel fragt, dann geht das in die falsche Richtung. Und das dann heißt es also, hütet euch vor dem zu viel Fragen, weil dieses zu viel Fragen bringt euch auf Abwege. Ja, und das sind sozusagen so Abwehrmechanismen, würde ich sagen. Aber die inhaltliche Kritik, die ist eben sehr, sehr legitim. Und ich denke, das ist auch ein Grund, warum selbst in der muslimischen Orthodoxie das Festhalten an Rationalität als grundständigem Prinzip der theologischen Deutung nach wie vor sehr, sehr stark ist, weil diese Kritik, denke ich, zugänglich ist.
Ganz genau. Also ich kann ich sehr gut nachvollziehen. Vor allem, also ich möchte es gar nicht rationalistisch nennen, aber ich finde, der Koran ist ein ständiger Aufruf dazu, jetzt denkt doch mal nach, ja. Also deswegen ist das, glaube ich, schon auch durchaus texttreu, denkend mit diesem Text umzugehen.
Ich habe noch eine kurze Frage, und zwar kam mir gerade, ich bin ja keine nicht in der Exegese, aber ich glaube, ich hatte mal in meiner Einführung Exegese vor ein paar Jahren den Begriff Literalsinn. Ja. Also ich glaube, Sensus Literalis, kann man sagen, dass eigentlich sozusagen diese texttreue Deutung das auch vollzieht, also wirklich diesen wörtlichen Sinn fast schon bewahren will? Oder kann man das nicht vergleichen?
Also eine sehr gute Frage, an der ich aber selber auch noch ein wenig knabbere. In dem Sinne, dass ich also noch nicht ganz sicher bin oder überzeugt bin von dem Begriff Literalsinn. Also diese Strömung wird teilweise auch als Literalismus bezeichnet. Also diejenigen, die sozusagen an dem Buchstabenglaube, diejenigen, die an den Buchstaben festhalten. Aber ich habe den Eindruck, dass es im Endeffekt vielleicht auch ein Stück weit das ist, aber dass es noch viel mehr etwas anderes ist, nämlich eine gewisse Form des konservieren Wollens von bestimmten Vergangenheitserfahrungen oder von bestimmten Vorstellungen von dem, wie Vergangenheit imaginiert wird. Warum sage ich das? Weil es gibt tatsächlich also eine sehr, sehr konsequent literalistische Schule, Auslegungsschule im Islam, also die Zahiriten. Das ist so also eine kleinere Denk- und Rechtsschule, die sich anhand von bestimmten Figuren gebildet hat, im 11. Jahrhundert. Also die sind sozusagen ultraliteralistisch und die kommen interessanterweise am Ende sozusagen zu liberaleren Ergebnissen als zum Beispiel die Hannibaliten, die vorgeben, texttreu zu sein. Aber ich habe den Eindruck, in dem Begriff Texttreue kommt noch etwas, also kommt noch mal eher so ein emotional-ideologisches Motiv, sozusagen das Festhalten an Vergangenheit, das Festhalten an einem Stiftungsereignis der Offenbarung, vielleicht auch Angst vor Verlustgehen der Offenbarung. Und das scheinen mir so Elemente zu sein, die in dem Begriff Literalismus nicht so stark werden.
Wir machen mal weiter mit einer Frage, die uns natürlich sowohl im Alltag als auch an der Uni begegnet, nämlich die Begegnung mit Atheisten bringt die Frage auf, ihr glaubt an Gott, ist die Annahme, dass es Gott gibt, dass Gott Wirklichkeit ist, ist doch absurd. Ja? Also, wie gehen Sie damit um? Ja, ich kann das ja irgendwie nachvollziehen oder verstehst du überhaupt nicht, wovon ich rede? Oder nee, also ich möchte schon auch nochmal aufgrund dieser Frage neu nachdenken und ins Gespräch kommen. Also es ist ja wirklich teilweise schon auch so eine entweder Traurigkeit, Bemitleidung, die man da erfährt oder auch manchmal eine richtige Aggression. Also hör auf, so absurdes Zeug zu sagen. Haben Sie da einen Zugang?
Ja, ich denke, man muss es wahrscheinlich auch ein Stück weit aushalten können an einem Haus der Universität, weil ich denke, von solchen Reizpunkten lebt sozusagen also auch die intellektuelle Auseinandersetzung. Ich bin mir manchmal auch gar nicht so sicher, ob das nur Theologien betrifft oder ob es auch unterschiedliche Disziplinen innerhalb der Geisteswissenschaft oder innerhalb verschiedener Naturwissenschaften betrifft. Also manchmal ist die Kollegschaft da auch nicht minder zimperlich miteinander. Also genau, ich denke, es gehört vielleicht auch an so einen Ort dazu. Aber wenn man sich das also inhaltlich oder fachlich sozusagen nochmal ein bisschen genauer anschaut, Da kann man schon noch etwas rigidere Positionen von weniger rigiden Positionen unterscheiden. Also sozusagen diejenigen, die Theologie als Wissenschaft also sehr, sehr rigoros ablehnen und sich also auf Positivismus zum Beispiel und Postmetaphysik beziehen. Also Positivismus würde einfach heißen, dass man nur das bestätigen kann, aussagen kann, was man beobachten kann, was real existiert. Und alles, was nicht real existiert, was man nicht beobachten kann, darüber kann man keine wissenschaftliche Aussage treffen. Das ist sozusagen mit Auguste Comte ist das die Durchsetzung des Positivismus als zentralem Wissenschaftsparadigma in der Moderne. Und dieser Positivismus ist eben sehr, sehr, sehr kritisch gegenüber jeder Referenz zu Metaphysik. Das heißt, ich kann mich nicht auf eine göttliche Autorität berufen. Ich kann mich nicht auf etwas berufen, was außerhalb des Materiellen, des experimentell Prüfbaren bezieht. Und ich denke, da gibt es nochmal, also da gibt es, in diesem Feld gibt es also einmal eine sehr unversöhnliche Position, also Hawkins zum Beispiel, der so weit geht, also zu sagen, dass eben Gottesglaube absurd ist. Aber ich denke, es gibt auch eine große Community von Wissenschaftlerinnen, die da weniger unversöhnlich ist, die einfach sagen, wir können keine Aussage darüber treffen. Und ich denke, das ist eigentlich die integrere Variante. Also genau wie wir sozusagen als Theologen sagen, ich kann keine Aussagen über naturwissenschaftliche Sachverhalte treffen, das ist nicht mein Feld, dafür bin ich nicht ausgebildet und so weiter. Genauso wäre es quasi unter dem gleichen Primat des Positivismus sozusagen unangemessen zu sagen, ich kann beweisen, dass es keinen Gott gibt, ja, oder ich kann sagen mit hundertprozentiger Gewissheit, dass es keinen Gott gibt und dass alle diejenigen, die sich also in diesem Feld aufhalten und diese Wissenschaft betreiben, dass das also Humbug ist oder so, ja, und das wird innerhalb des Positivismus dann auch kritisiert, wenn sozusagen der Positivismus instrumentalisiert wird, um am Ende doch eine normative Aussage gegen die Theologie zu formulieren. Und von daher, ich denke, es gibt diese Möglichkeit, sozusagen sich in einer Form der der Agnostik auch zu begegnen. Vielleicht gibt es auch Möglichkeiten, sich komplementär zu ergänzen. Die Naturwissenschaften fragen oftmals nach dem Wie. Die Theologie fragt sehr gerne nach dem Warum, nach Bedeutung, nach Sinn, nach Zwecken, nach Bedürfnissen. Und ja, ich denke, es gibt eben auch die Möglichkeit der gegenseitigen Bereicherung, wenn man die Offenheit dafür mitbringt.
Danke. Okay.
Ja, dann habe ich noch eine Frage, noch mal so ganz grundsätzlich, und zwar auch vielleicht so ein bisschen vergleichend. Also in der katholischen Theologie gab es im 16. Jahrhundert einen spanischen Theologen, einen Mönch, Melchior Cano, und der hat ein Modell geprägt, was wir bis heute benutzen. Und das heißt Loci Theologici, ein Modell, was beschreibt, wie sozusagen eigentlich theologisches Wissen generiert wird. Und da geht er so von Orten aus. Also es gibt zwei Orte. Einmal gibt es die eigenen Orte, so wie die Heilige Schrift und Tradition, religiöse Tradition. Und dann gibt es fremde Orte, man kann auch sagen äußere Orte. Das sind Orte, die nicht aus Gottes Geschichtsoffenbarung stammen, zum Beispiel die Philosophie, die Vernunft, aber auch andere Kulturen, genau, oder die Zeichen der Zeit, die Gegenwart. Genau, und jetzt meine Frage, gibt es im Islam ein ähnliches Modell von Orten, wo theologische Erkenntnis generiert wird? Ja.
Ja, spannend. Also mir wäre jetzt so spontan zum Beispiel nicht eingefallen, von verschiedenen Orten auszugehen und sozusagen dann, also die eigenen und die anderen. Ich bin immer vorsichtig, wenn sich das zu stark eingrenzt auf etwas, was vorgeblich eigen ist, weil man dann sehr schnell bei dieser Eigengesetzlichkeit und so einer systematischen Geschlossenheit der Theologie ist, wo ich sozusagen persönlich nicht so überzeugt davon bin. Mhm. Für die muslimische Geistesgeschichte, was sich dort vor allem etabliert hat, ist eher auf so in einer epistemologischen, also erkenntnistheoretischen Ebene eine sozusagen eine Zweiteilung von Wirklichkeiten und von Wahrheitsansprüchen. Also es gibt das es gibt das Wissen über Religion bei Gott und es gibt das Wissen über Religion beim Menschen. Und der Mensch kann sozusagen versuchen, sich anzunähern dem Wissen über Religion bei Gott, aber er kann nie 100% gewiss sein, dass er diese Wirklichkeit, diese Wahrheitsebene erreicht. Und das heißt, und das ist eben schon eine lange Tradition, auch innerhalb der islamischen Geistesgeschichte, die immer wieder auch reaktualisiert wird. Abdul Karim Suruj, ein iranischer Reformer, der es jetzt jüngst zum Beispiel immer, also auch nochmal neu formuliert hat. Also er sagt, es gibt das Wissen über Religion bei Gott und es gibt das Wissen über Religion beim Menschen. Und der Mensch kann sich also anstrengen, Wissen zu erreichen und eben auch ein solches Wissen zu erreichen, von dem er ausgeht, dass das ist, was ein Gott oder eine Gottheit gemeint hat. Aber es ist sozusagen immer spekulativ. Man wird es nie 100% mit Gewissheit sagen können, sondern es bleibt immer eine spekulative Distanz. Und diese spekulative Distanz hat am Ende zur Folge, dass es sozusagen auch im ethischen Anspruch eine Zurücknahme, eine Selbstzurücknahme gibt oder daraus eine Selbstzurücknahme entsteht, sozusagen zu sagen, ich kann das mit 100%iger Gewissheit nicht sagen, ob das tatsächlich das ist, was eine Gottheit gewollt oder gemeint hat. Aber ich kann vorschlagen, es so zu verstehen. Ja, und ja, ich denke, in dem Sinne kann man also Theologie, also sehr produktiv betreiben, indem man gewisse Orientierungspunkte formuliert, auch in einer historischen Kontinuität mit der eigenen religiösen Tradition, und auf der anderen Seite aber diese Offenheit behält, also sowohl intellektuell und epistemologisch, aber vor allem eben auch sozialethisch, also dass aus einem bestimmten So ist das eben keine sozial-ethische Norm wird, die so zwingend wird, dass sie Menschen eben auch einschränken kann. Und Letzteres erleben wir gerade in der muslimischen Welt leider zuhauf und sehr, sehr viel, was eben zum Beispiel Denker wie Abdelkarim Sorush dazu bewegt, das nochmal in Erinnerung zu rufen und nochmal neu zu formulieren im Sinne auch einer neuen islamischen Theologie.
Ich gehe mal aus von dem Namen unseres Podcasts. Der heißt ja Alles Glauben und wir verwenden dieses Wort immer ein bisschen augenzwinkernd. Das ist ja nicht der Auftrag, du musst jetzt alles glauben, ja, sondern wir wissen ganz genau, man darf gar nicht alles glauben. Wir nennen den Podcast eher so, weil da alles vorkommen kann, was über den Glauben handelt, ja. Aber es gibt ja nun Momente, wo ich sagen muss, ich muss das vielleicht annehmen. Jetzt gerade war ich vor 2 Wochen in der Türkei und ein dortiger Kollege von der Islamisch-Theologischen Fakultät der Universität Ankara sagte, kannst du eine Vorlesung halten zu religiöser Sprache? Und dann ist mir klar geworden, in der spezifisch religiösen Sprache kommt immer Vertrauen vor. Und Vertrauen ist doch eigentlich auch nichts Irrationales, sondern es gibt Punkte, wo ich sagen muss, hier kann ich vertrauen, ja, hier muss ich dann auch vertrauen. Ja. Also zum Beispiel im Zwischenmenschlichen, wenn ich da alles überprüfen will, dann mache ich die Beziehung kaputt. Sehen Sie auch in Ihrem eigenen Glaubensverständnis und in Ihrem theologischen Schaffen Punkte, wo ich sage, da komme ich nicht weiter. Gut, ich will nicht alles glauben, aber manche Dinge sage ich dann halt, das muss ich jetzt so akzeptieren. Oder wie begründen Sie diesen Bereich, wo ich sage, hier vertraue ich oder hier muss ich vertrauen? Und können Sie vielleicht sogar eine klare Grenze ziehen? Das ist einsehbar, das ist ablehnbar und hier geht es um Vertrauen und da will ich auch vertrauen. Also dieser ganze Komplex ist ein bisschen riesig gewesen, die Frage, aber vielleicht können Sie an der einen oder anderen Stelle doch einhaken und uns noch was erschließen.
Also was spannend ist, ist natürlich, wenn man den Konflikt von Glauben und Vernunft sozusagen als Vertrauenskonflikt definiert. Ich denke, das ist schon sehr, sehr interessant und ich glaube, es ist auch eine richtige Spur, weil ich oftmals den Eindruck habe, dass es also genau darum geht, dass quasi in dem, ich muss das jetzt mal so akzeptieren, dass das sozusagen eine Rückprojektion auf sich selbst als Mensch ist, von dem, wie man in seinem Vertrauen zu den Mitmenschen, zu sich selber und zu der Umwelt steht. Und dass ich zum Beispiel ein Dogma oder einen bestimmten Glaubensartikel oder eine bestimmte Interpretation jetzt genauso annehmen und auch durchhalten muss sozusagen, wird wie eine selbst oder von sich selbst ausgehende Referenz für eine Auseinandersetzung mit Vertrauen zum Beispiel. Ja. Also ich habe mal den Eindruck, dass vieles in diese Richtung geht, dass es viel um diese Fragen geht und dass es eben interessanterweise am Ende weniger darum geht, dass man ganz klar sagen kann, das ist jetzt so oder so, ja, sondern dass es eben viel um solche emotionalen, mentalen Fragen der Rückprojektion von bestimmten Werten, Emotionen auf sich selber geht. Wir erleben das ja sehr, sehr stark auch im Bereich der Verschwörungstheorie und das ist ja interessant, also ist jetzt kein Glaube in dem Sinne, aber die Imagination einer bestimmten Wirklichkeit und der Versuch dieser Imagination mit naturwissenschaftlichen oder wissenschaftlichen Beweisen zu entgegnen und die zu dekonstruieren, klappt nach Erfahrung oder eben auch nach Dafürhalten vieler eben nicht, weil es kein intellektuelles Problem ist, sondern ein emotionales Problem. Genau, und von daher, ich denke, es geht immer wieder darum zu schauen, was sind die jeweiligen Kontexte und Bedürfnisse der Person, warum bedarf es einer Person in einem Moment, sich selbst standhaft zu betrachten oder vielleicht nicht mehr und in welcher konkreten Frage, in welcher konkreten Lebenssituation, was bedeutet das für die Person und davon vielleicht noch stärker auszugehen, als das als intellektuelles Problem aufzufassen.
Ich versuche nochmal gerade zu verstehen, ich habe es noch nicht ganz kapiert, diese Idee von der Rückprojektion. Da heißt es, man lebt in einem bestimmten Vollzug, beispielsweise ich glaube, dass es Gott gibt, dass Gott wirklich ist, oder ich glaube, dass du mich nicht hintergehst, liebe Partnerin, lieber Partner. Und dann versuche ich das, was ich da lebe, nachzuvollziehen, indem ich sage, gut, da habe ich in bestimmten Punkten keinen Beweis, aber es ist sinnvoll, richtig, auch nicht unlogisch, dass ich so lebe. Meinten Sie das mit Rückprojektion oder habe ich da was nicht verstanden?
Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel nimmt, genau, also ich würde vielleicht nochmal erklären, das ist sozusagen Denken im Prozess. Also ich habe jetzt auch keinen sozusagen Anspruch auf einen vollwertigen Entwurf oder eine vollwertige Überlegung, aber ich kämpfe sozusagen mit dieser Frage vor laufender Kamera.
Super.
Genau, ich denke, es macht es manchmal auch interessant. Es ist nicht immer alles so vorgefertigt, wie man meint.
Viel besser, ganz spannend. Wir denken zusammen.
Ich denke, also diese Frage des Vorvertrauen leisten zum Beispiel ist ja auch sehr, sehr spannend, weil ich das in bestimmten Momenten tue, wo man davon ausgeht, dass es legitim ist, dieses Vorvertrauen zu leisten. Und man verbindet ja schon mit dem Vorvertrauen leisten einen bestimmten Wert, eine bestimmte Werthaltung, die Person ja schon inne hat, sonst würde sie ja gar nicht überhaupt auf die Idee kommen, dieses Vorvertrauen leisten zu wollen. Und das eben ist sozusagen eine Rückspiegelung der eigenen Wertegrundlage, der eigenen Wertehaltung, auch der eigenen Bedürfnisse, dass ich in dem Moment auch zeigen will, dass ich dieses Vorvertrauen leisten kann, zum Beispiel, und dass ich aber auch erwarte, dass mit diesem Vorvertrauen von einer anderen Person oder von einer anderen Instanz gütig umgegangen wird und dieses Vorvertrauen nicht gegen mich genutzt wird, zum Beispiel. Also ich denke, am Ende ist es sehr, sehr viel etwas, was man mit sich selber auch ausmacht. Und es ist natürlich ein riskant, das auch so auszudrücken, weil es natürlich auch eine gewisse Form es ist auf jeden Fall spekulativ und es ist natürlich auch, also es ist vielleicht auch in gewisser Weise pathologisierend. Deshalb möchte diesen Eindruck jetzt auch nicht erwecken. Aber ich habe einfach so den Eindruck, dass dieser Moment, wo man für sich glaubt, okay, jetzt muss ich aber standhaft sein, zum Beispiel, oder jetzt muss ich Treue zeigen, zum Beispiel, oder jetzt muss ich Vorvertrauen leisten, dass das sehr, sehr viel mit dem hat, was in einem selber so gerade arbeitet an bestimmten Wertvorstellungen und auch dem Herausfinden dieser Wertvorstellungen. Darf ich das überhaupt tun? Tut mir das gut am Ende? Was gewinne ich davon? Ja. Ich habe jetzt gerade noch überlegt, vielleicht einfach aber das ist wirklich also persönliche Erfahrungsebene. Also ich sehe zum Beispiel viele Menschen, die sozusagen aus dem traditionalistisch-muslimischen Kontext Umfeld kommen, die zum Beispiel sehr wissenschaftsskeptisch sind und sehr, sehr stark also diese Treue am Glauben aufrechterhalten wollen und sozusagen auch in einer für sich beanspruchende Standhaftigkeit gegenüber jede Widerstände. Und was ich oftmals merke, wenn man also etwas länger spricht, ist zum Beispiel eine tiefe Verunsicherung bei vielen Menschen. Und das meine ich, also es geht dann am Ende gar nicht darum, intellektuell zu sagen, ja, jetzt Naturwissenschaft oder Glaube oder Religion, sondern es ist einfach, also man spürt dann eine tiefe Verunsicherung, die Menschen dann dazu führt, dass sie sich nach außen hin als besonders Standhaftigkeit zeigen, das für sich reklamieren im Tatbestand des festen Glaubens. Aber am Ende kommt es von einem ganz anderen Ort und von einem ganz anderen Bedürfnis. Und wie gesagt, ich möchte das jetzt auch nicht so verallgemeinern, Aber ich denke, es ist oftmals sind es so diese Suche und diese Kämpfe mit sich selber, das Austarieren, das innere Austarieren mit dem Verhältnis zu sich selbst, dem Verhältnis in der Partnerschaft, dem Verhältnis in der Familie, dem Verhältnis in der Gesellschaft, dem Verhältnis zur Welt. Und umgekehrt finde ich interessant, diejenigen, die zum Beispiel am entspanntesten mit Naturwissenschaft umgehen und gleichzeitig von sich eben auch sagen, dass sie gläubig sind, das sind die als Menschen eine sehr, sehr starke Souveränität ausstrahlen, eine sehr starke Sicherheit ausstrahlen. Und das meine ich ein Stück weit, ja.
Ja, jetzt ist mir echt klar geworden. Mhm. Es gibt Menschen, die aus Verunsicherung über ihr eigenes Leben und die Umwelt sagen, ich entscheide mich jetzt für eine Sache, ohne groß dafür Gründe benennen zu wollen oder zu können. Da gibt es sogar ein theologisches Wort dafür, das ist Dezisionismus. Mhm. Statt zu sagen, ja, ich bin da von einer Wirklichkeit überzeugt. Ich sehe das auch langsam ein. Ich bin davon wirklich ergriffen und nicht ich entscheide mich, sondern es leuchtet mir ein. Ja? Und deswegen haben Sie nämlich vorhin, meine ich jetzt also zu verstehen, auch gesagt, das kann ja geradezu pathologisch, also krankhaft sein, wenn da jemand sich so eigentlich in seine, ich würde es gar nicht Treue nennen, sondern in seine Sturheit hinein entschließt, ja. Also war das ungefähr in die Richtung?
Ja,
oder?
Ja, und es ist auch, also wie Sie sagen, es ist auch höchst auswechselbar. Also die Sache an sich spielt fast gar keine Rolle, sondern es ist irgendeine, die sehr, sehr schnell ausgewechselt werden kann, ja.
Ganz genau.
Klingt wie so ein Tunnelblick, dass man gar nichts anderes mehr sehen kann und auch nicht sehen möchte. Ich habe jetzt noch zum Abschluss eine Frage und die geht eigentlich so ein bisschen, also es geht schon ein bisschen in die Richtung. Was würden Sie jemanden also sagen, der sich sozusagen nicht mit einer Entscheidung von heute auf morgen, sondern durch erste Schritte vorsichtig sozusagen auch dem Glauben nähern will? Genau.
Und dann sozusagen in einer Spannung zu Wissenschaft oder einfach so?
Genau, also sozusagen, wie ist das eigentlich dann auch möglich, sozusagen vernünftig zu glauben? Also wie kann ich das dann tun?
Ja, sehr gute Frage, ja. Also ich denke, so ein Schlüssel ist in jedem Fall Selbstreflexion. Sozusagen aus sich selber heraustreten können und sich zu fragen, warum tue ich etwas, in welcher Situation, nach was suche ich, in welchem Moment, was will ich wissen in einer bestimmten Situation. Ich glaube, diese Form der Selbstreflexion ist elementar, um sich einfach selbst immer prüfen zu können und also auch für sich klar zu zeichnen, warum man jetzt zum Beispiel sich einem Glauben annähern will. Es ist einfach ein Wohlergehen, es ist ein Wohlempfinden. Möchte man bestimmte Erwartungen erfüllen von anderen Personen? Also da gibt es eine große Varianz von Gründen. Und dort, wo Selbstreflexion eben vielleicht nicht so möglich ist oder nicht so stark ist, hilft natürlich auch die Diskussion in der Gemeinschaft, ja, also mit anderen Menschen, die Reflexion quasi nach außen hin übernehmen und spiegeln, Fragen spiegeln, Verhalten spiegeln, Ideen spiegeln und dass man dadurch eben vorwärts kommt in diese Annäherung und eben auch schaut, also warum ist mir das jetzt in diesem Moment wichtig, was gewinne ich dadurch, wie geht es mir dadurch? Wo muss ich vielleicht auch aufpassen? Und was könnte mir nicht so gut tun? Und ich denke, Reflexion sozusagen entweder die Möglichkeit nach innen oder durch eine Spiegelung der Mitmenschen im Außen. Ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr wichtiges Instrument.
Okay, ja, voll spannend. Also irgendwie auch dieses, wenn man sich dazu hingezogen fühlen sollte, dass man das immer wieder reflexiv einholt für sich, aber auch in der dann vielleicht in der möglichen Glaubensgemeinschaft oder mit Menschen, die das teilen oder auch gerade nicht teilen. Das kann ja auch gerade spannend sein. Vielen Dank für die tollen Antworten auf unsere Fragen. Also ich habe hier total viel jetzt aus unserem Gespräch mitgenommen. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ja.
Lieber Jiri, vielen herzlichen Dank. Alles Gute Ihnen und herzlichen Gruß nochmal in das geschätzte Fribourg.
Merci, vielen Dank auch meinerseits. Danke.
Ciao, ciao.
Alles klar?
Wow, das war ja hier geballte Ladung mit tollen Gedanken und dabei immer auch so ein bisschen experimentell. Wie ist es denn Ihnen jetzt dabei ergangen, Frau Tannen?
Ja, ich fand es total spannend. Ich habe sehr viele Impulse von Professor Ziri bekommen und auch Parallelen zur christlichen Theologie wiederfinden können. In dieser Kategorie, die alles klar heißt, erzählen wir uns ja immer so ein bisschen, was nehmen wir mit. Und ich fand besonders interessant diese Unterscheidung zwischen einer metaphorischen Textdeutung und der texttreuen Exegese oder Textauslegung und wie die durch einen Spruch von Malek ibn Anas sich durch die Zeit hindurch wirklich auch erhalten hat und bewahrt hat. Also dass die ganze Intention dieser texttreuen Exegese und Textauslegung die Bewahrung von einem, wie sie meinen, bestimmten Inhalt ist und dass an dem sozusagen auch sich überhaupt nichts ändern darf. Und ich fand besonders spannend seine Perspektive, dass das auch da ein emotionales Moment drin ist, also eine bestimmte Vergangenheit zu imaginieren, sich vorzustellen und dass man diese Vergangenheit ja wie in ein Einwegglas stecken möchte, zuschraubt und bewahren kann. Das nehme ich mit. Was ist bei Ihnen?
Genau, ich noch mal gerade was. Sie haben ja gemerkt, dass ich mit diesem Wort Texttreue eigentlich ein bisschen gehadert habe. Ja? Denn ich finde ja, Treue ist nicht Sturheit, sondern Treue heißt auch, dass ich die Beziehung erneuere und also den Inhalt will man ja nicht zerstören oder weglassen, sondern man will sich nur an der Form nicht reiben und an der aufhalten, sondern sagen, mit der Form ist eben was anderes gemeint als ein Thron, der wirklich vier Füße hat oder materiell ist und unter Gott dann so steht, damit er sich draufsetzen kann. Also deswegen, ich finde ja Treue was Schöneres als diese Sturheit.
Aber vielleicht könnte man sagen, so zu einer Textgebundenheit,
ja, ganz genau.
Dass man sich sehr an an den Wörtern, die da zu finden sind, also der Thron, daran so fest, vielleicht auch manchmal fest beißt oder halten muss, ganz vielleicht aus einer gewissen Angst, also so dieses doch sehr starre. Und das fand ich interessante Texthermeneutik, Textdeutung, wo ich sagen würde, die so welche sehr textgebundene Deutung gibt es auch im Christentum.
Ganz klar.
Und eine metaphorische Deutung auch. Also genau, das konnte ich auch sehr wiederfinden in der katholischen Theologie. In dem Gespräch kam mir das Wort Literalsinn in den Sinn. Das fand ich auch spannend, dass es dazu offensichtlich auch in der islamischen Theologie eine Diskussion gibt. Also ich nehme schon sehr stark mit, dass es da eine Verflechtung auch der theologischen Diskurse und Parallelen zur Textauslegung und Textdeutung in christlicher und islamischer Theologie gibt und wir schon auch vor nicht den gleichen, aber ähnlichen Herausforderungen stehen.
Ne, richtig. Ja, was mir noch besonders bei Herrn Ziri hängen geblieben ist, fand ich interessant, als Sie Melchior Cano und die, ich sage jetzt mal bewusst, Örter der theologischen Erkenntnis brachten, die Unterscheidung zwischen eigenen und fremden Örtern, da sagte er, ja, gibt es eigentlich was Eigenes, was uns gehört, was, und dann war da wahrscheinlich die Kritik drin, was wir so für uns behalten dürfen, ohne dass das geöffnet ist. Und das ist meines Erachtens auch eine sehr typische und ganz konsequente muslimische Position, zu sagen, das, was uns koranisch gesagt wird, das ist gar nichts Besonderes. Das haben schon alle anderen Propheten auch gesagt. Und der erste Prophet ist Adam, also der erste Mensch, hat es auch schon erkannt. Der Islam macht jetzt gar nicht so den Anspruch, erhebt gar nicht so den Anspruch wie das Christentum. Hier wird nochmal etwas gesagt, was du anderswo nicht bekommen kannst, sondern das Besondere am Koran ist eher, jetzt ist es besonders schön vermittelt, besonders zuverlässig übermittelt. Deswegen ist mir im Nachdenken eben nochmal klar geworden, ja, der hat halt wirklich da eine sehr konsequente muslimische Position vertreten, wenn er sagt, es gefällt mir gar nicht so, dass wir da Eigenerkenntnisquellen aus unserem Offenbarungsgeschehen beispielsweise haben. Ja? Kann man wirklich ein bisschen eine Gegenüberstellung bringen? Ist es klar, was ich sagen wollte?
Ja, total.
Er hat diese beiden Schulen, Positivismus, also das, was meinen Sinnen erfassbar ist, das kann auch Grundlage von Wissen sein, ins Spiel gebracht. Und dann Rationalismus, auch seine Formel, der Primat der Vernunft. Also nicht die Bereitschaft von so einem vielleicht heute fremden Zeugnis, einer Offenbarungsschrift, einer Geschichtserzählung, einer Überlieferung, etwas Neues lernen zu wollen, sondern zu sagen, nein, meine Vernunft, meine Vorstellung, auch das, was ich als Logik erkenne, das muss regieren und alles andere muss sich dem beugen. Also da ist weniger so dieser Dialog zwischen meiner bisherigen Erkenntnis und dem, was man an Begegnung mit auch ganz alten Texten noch Neues lernen kann, gegeben, wenn man so rationalistisch scharf vorgeht. Und tatsächlich gab es schon im frühen Islam solche Schulen, die man heute rationalistisch nennen kann. Und er hat sie auch die wichtigste erwähnt, die Mu'tazila. Und hat dann noch von der Neo-Mu'tazila geredet, also von Neuauflagen. Es war, ich sage das jetzt nochmal so, damit es mir selber auch nochmal klar wird, welche Linien er da gezogen hat.
Alles Gute und bis zum nächsten Glauben.
Ja, und in dieser Kategorie schließen wir damit ab. Und zwar stellen wir uns immer ein Wort des Monats vor. Und Professor Körner, wollen Sie diesmal anfangen?
Kann
und was ist Ihr Wort des Monats?
Genau, also das Wort des Monats ist mir erst während unseres Gespräches mit Professor Ziri eingefallen, aber aufgrund von etwas, was Sie gesagt haben, nämlich als Sie den Melchior Cano brachten. Ich verwende jetzt bewusst nicht die Rede von den Orten, sondern tatsächlich sagt man da manchmal, wenn es so um diese Erkenntnisquellen geht, da redet man tatsächlich oft dann eben von Örtern. Ja? Und das Wort, was ich heute als Wort des Monats bringe, aufgrund Ihrer Idee da, ist was ein furchtbares Wort, was wir mit Schule verbinden, aber was echt was Spannendes enthält, nämlich Erörterung. Das mussten wir in der Schule oft schreiben und ich habe damals gar nicht so genau verstanden, warum das so heißt. Und dann, also so, das ist ja ganz schön, wenn man lernt, so Argumente abzuwägen. Aber eigentlich geht es nämlich dabei um etwas, was der Aristoteles im 4. Jahrhundert vor Christus entdeckt hat. Wenn du dich mit jemandem nicht auf einer gemeinsamen Überzeugungsgrundlage verständigen kannst, dann brauchst du die Kunst, Topoi, das ist das griechische Wort für diese Örter, Loki, zu finden, diese Kunst, da kann man dir gar keine Regeln mehr geben, das heißt, Gesichtspunkte zu finden, von denen aus ihr in eurem Gespräch jetzt weiterkommen könnt. Also eine Erörterung ist eigentlich der Versuch, von verschiedenen Gesichtspunkten aus, von verschiedenen Örtern aus, ein Thema so zu betrachten, dass es mich selbst und andere dann auch mit einer bestimmten Überzeugung wirklich gewinnen kann. Also die Suche nach Wahrheit durch diese Kunst, verschiedene Gesichtspunkte, verschiedene Örter zu finden. Das ist also von ihrer theologischen Erkenntnistheorie, der Loci, über die aristotelischen Topoi zu dem schulischen Erörtern gegangen. Und das ist jetzt heute mal mein schrecklich schulisch klingendes, aber eigentlich ganz schönes Wort, Erörterung.
Mein Wort des Monats geht in eine ähnliche Richtung, aber ein bisschen anders. Und zwar ist mein Wort des Monats die Gedankenschmiede. Als bildhafter Ausdruck auch für Orte oder im wörtlichen oder übertragenen Sinne, ein Ort, an den Gedanken und Ideen und Erkenntnisse geschmiedet werden. Was meine ich jetzt genau damit? Also eine Schmiede ist ja, in einer Schmiede werden ja Rohmaterialien geformt, bearbeitet, um da irgendwie ein nützliches Werkzeug, was stabil ist, herzustellen. Und wenn man das überträgt, Gedankenschmiede, auf die Theologie, würde ich sagen, dass wir, also die Theologen, Gedanken, Traditionen und Ideen sind unsere Rohmaterialien. Und wir bringen die sozusagen in die Schmiede und wenden dann Werkzeuge an, also zum Beispiel Argumentation, Vernunft, Quellenkritik, systematische Reflexion und schlagen mit diesen, also mit diesen sozusagen Werkzeugen die Rohmaterialien und bearbeiten sie so lange, bis wir da irgendwie ein Ergebnis haben, also eine tragfähige Erkenntnis. Deswegen ist sozusagen die Gedankenschmiede für mich ein Ort, aber auch ein Prozess und zeigt, dass sozusagen theologische Erkenntnis jetzt nicht irgendwie komplett willkürlich entsteht und einfach so sehr auch rein statisch ist. Also ich muss irgendwie nur die Bibel aufschlagen oder mir irgendwelche Konzilsdokumente angucken, Katechismus oder so, sondern das ist ein Prozess und der zeichnet sich durch sozusagen sorgfältige Arbeit und ein methodisches Vorgehen wie ein Schmied aus.
Genau. Ha, super, super das Begriff. Mein Wort. Super schönes Wort. Wobei mir jetzt auch dann so kommt, dass es eben auch, also der Schmied stelle ich mir jetzt so vor, wie wir das eigentlich nur noch in so einem Film oder so kennen. Ja, also ja. Das ist schweißtreibend, ja. Da fliegen die Funken, ja. Also das stimmt wirklich. Also manchmal, ich unterrichte ja nur noch mit muslimischer Kollegin oder muslimischem Kollegen zusammen und es fliegen manchmal schon so ein paar Funken oder Fetzen. Einmal haben die Studis vor kurzem auch gesagt, haben sie sich jetzt gestritten? Aber das waren wir beide gut, aber echt so Schmiede, wo echt geschafft Diskurs wird und geschwitzt wird. Danke, ja, das ist ein guter Begriff.
Ja. Ja, also wir hoffen, ihr hattet durch unser Erörtern in der Gedankenschmiede eine gute Zeit mit uns im Podcast. Und beim nächsten Mal erwartet uns...
Richtig, das müssen wir auch noch sagen. Wir wollen mit dem Thema Vernunft und Glaube, ist religiöses Glauben vernünftig, auch nochmal, wie wir das ja im Moment immer machen, einen jüdischen Gesprächspartner hören. Und da haben wir schon Kontakt aufgenommen mit Rabbiner Moshe Baumel. Und ich glaube, das könnte auch wieder richtig einsichtsvoll, entdeckungsreich, erkenntnisgewinnend werden. Also da freuen wir uns schon drauf.
Dann bleibt uns nichts weiteres, als euch alles Gute zu wünschen und bis zum nächsten Glauben.
Und glauben Sie nicht alles, was man Ihnen sagt.
Das war die neue Folge von Alles Glauben. Wir hoffen, ihr konntet etwas für euch mitnehmen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert gerne den Podcast. Und eine richtig große Freude macht ihr uns, wenn ihr diesen Podcast mit 5 Sternen bewertet. Alles Gute euch und bis zum nächsten, letzten Dienstag im Monat.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.